Am Herd stehen, für uns selber zu kochen oder für andere zu kochen, ist nie eine Zeitverschwendung, sondern ist was Wertschätzendes. Und ich bin es mir wert, du bist es mir wert, dass es da was gibt, was gut ist. Und du kreierst Erinnerungen, du kreierst irrsinnig viele Erinnerungen in der Küche. Denk dran, wenn einer von deinen Eltern einen Kuchen gemacht hat, wo du als Kind dort erst da den Teig abschlägst. Das ist Zeit. Und Zeit ist das Wertvollste. Und deswegen nimm dir die Zeit und koch. Alles andere ist mit Geld zum Kaufen, aber nicht diese Zeit und diesen Wert. Und das wird dein Sohn früher oder später mal, wird es seinen Kindern erzählen oder seiner Frau, boah, das, was die Mama gemacht hat, war schon gut. Ich meine, heute meine Tochter hat auch gesagt, wo ich einen Kaiserschmarrn gemacht habe, kannst du das auch gut? Ja, Mädel, war jetzt gerade mit dem Sterne gekocht, nicht? Aber sie wird sich daran erinnern, dass wir gekocht haben. Also da bin ich so überzeugt. Und sie tun es ja dann auch.
Wir sind heute in der Wiener Innenstadt und wir sind am Weg zu einem ganz wunderbaren Koch, nämlich zum Paul Ivic. Und der Paul Ivic ist ein vegetarischer und veganer Koch und vor seinem Restaurant gibt es den ganz großen Stolz zu sehen, nämlich ein Tafel, das zeigt, dass er der erste Koch insgesamt war, der für seine fleischlose Küche einen Michelin erhalten hat, und zwar im Jahr 2023. Und genauso wie das wirkt von außen, genauso großartig ist die Küche und genauso viel kann der gute Mann erzählen.
...2040. So schön kann die Zukunft sein. Der Podcast von Rudi Anschober und Elisabeth Weidelmann.
Folge 1.
Hallo.
Paul Ivic.
Servus Paul.
Hallo, Gäste, hallo.
Hallo Elisabeth, hallo.
Möchtest du einen Espresso, Cappuccino?
Ich möchte einfach den Paul am Beginn fragen, wer ist der Paul Ivic?
Ja, wer ist der Paul Ivic? Die Frage stelle ich mir nach wie vor immer wieder. Auf jeden Fall Vater von zwei liebenswerten Kindern. Jemand, der was eine glückliche Beziehung hat und ein Gastronom, der was machen darf, was für ihn Sinn ergibt und wo man mit vielen Menschen was Gutes tun darf und sehr viel Freude bereiten darf und sich selber bereitet. Also rundum eine sehr glückliche Person, das kann ich mal mit Recht behaupten.
War das schon immer so, Paul, oder war das ein weiter Weg zu diesem Glück?
Das war ein sehr steiniger Weg, weil ich sehr lange ziemlich viel Dunkelheit in mir drinnen gehabt habe. Was heißt Dunkelheit? Sehr viel Leere, wo man keinen Sinn fürs Leben generell gesehen hat. Das heißt, ich war ziemlich stark am Abgrund und habe die Kurve bekommen. Also ich kenne die dunkle Seite in mir. Man kann sich das vorstellen, dass ich in einer Wüste war, wo die ganzen Mauern eingebrochen sind. Und auf einmal wirst du mit Gefühlen konfrontiert wie Glück, Freude, Angst, also jede Emotion kommt ungeschützt, ungefiltert auf dich zu. Und da habe ich lange gebraucht, mit dem Umgehen zu lernen, weil es war wesentlich leichter, sich in seinem depressiven Verhalten in die Höhle zurückzuziehen, weil wenn du nur Schmerz als Gefühl kennst, dann hast du einen Orientierungspunkt. Aber wenn du jetzt auf einmal wirklich mit Freude, Liebe und dem ganzen Zuversicht konfrontiert wirst, ist das am Anfang sehr beängstigend. Und wenn du diese Schlinge um deinen Hals weg hast, dann kannst du wirklich befreit durchs Leben gehen. Du kannst mit sämtlichen Situationen wesentlich besser umgehen. Also das ist ein irrsinnig befreiendes Glücksgefühl.
Und hier in einem deiner Restaurants, hier in der Wiener Innenstadt, schenkst du den Gästen auch viel Freude durch die Küche, die du und dein Team realisieren, anbieten. Und da verzichtet ihr auf das Verarbeiten von Tieren. Ihr habt konsequent eine vegetarische bzw. eine vegane Küche. Warum eigentlich? Warum eine Küche ohne Tiere zu verarbeiten?
Wir haben das nie als Verzicht gesehen, sondern wir wollten uns auf etwas fokussieren, auf etwas spezialisieren. Und wenn man sich zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufgesperrt haben, der Christian Halper mit mir und dem Ferdinand, da hast du ja weder Literatur noch sonst irgendwas gehabt. Du hast dich auf einem neuen Pfad bewegen müssen. Und hätten wir jetzt da Fleisch oder Fisch, wo ich hervorragend darin bin, weitergemacht, dann wäre der Fokus immer auf Fisch und Fleisch geblieben. Also man hätte nie den Schritt gewagt, sich intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich hätte es nicht müssen. Also ich hätte in meinem Komfort-Dasein bleiben können, kann mir bieten ein vegetarisches und veganes Menü an, das geht so nebenbei. Aber durch diese Haltung hat es uns was eröffnet, die Biodiversität, die Artenvielfalt, was ist eigentlich wichtig für uns? Und das ist der Boden, ein gesunder Boden nährt uns, ein gesunder Boden ist gut für die Gegenwart, der gestaltet auch eine richtig gute Zukunft. Und wir waren immer schon der Meinung, dass unser Ess- und Einkaufsverhalten einen sehr starken Einfluss hat auf unsere Ökologie, auf unsere Ökonomie, auf unser Sozialverhalten und auf unsere Gesundheit. Und wenn du das eben ganzheitlich betrachtest, kannst du mit dem Essen sehr viel verbinden und vor allem das geschmacksvoll transportieren. Und Geschmack, also richtig guter Geschmack, hat nie was mit Verzicht zu tun, sondern wenn ich heute was Gutes esse, und sei es nur, ich ziehe die Karotten aus dem gesunden Boden, wisch das ab, beiß rein, es knackt, du hast was Saftiges, was Geschmack, das ist Freude. Also mir zieht es jetzt schon die Gänsehaut auf, weil das wirklich pure Freude ist. Und du denkst, warum schmeckt denn das jetzt so intensiv und so gut? Ja, weil kein Kunstdünger drauf ist. Aber keine Pestizide und Herbizide drauf sind. Viele werden das vielleicht gar nicht so am Anfang merken, aber es ist einfach auch so, wenn sich, das hat mir ein Bauer erklärt, wo ich gesagt habe, es ist auch coole technische Mittel einzusetzen, weil du schaust, oh, okay, der Boden ist trocken, jetzt noch so viel Wasser. Und er hat gesagt, Paul, du verstehst das nicht, weil wenn sich das Gemüse nicht anstrengen muss und noch weiter wurzelt, gibt es bestimmte Nährstoffe nicht. Und das ist so wie bei uns als Mensch. Wenn wir uns nicht anstrengen müssen, sind wir behäbig, wir haben kein Wachstum, wir bleiben halt in unserem Bereich, aber das ist, wir haben keinen Charakter. Und er will ein Gemüse mit Charakter, das was aussagt. Dann denke ich mir, ja, wir brauchen robuste Pflanzen, wir brauchen starke Pflanzen, weil nur robuste, erstarkte Pflanzen können unserem Körper was Gutes tun.
Und wie, Paul, wie waren deine Eltern? Und vor allem, was haben deine Eltern dir gekocht?
Also ich komme aus einer Bergregion, in Schaffhaus in Tirol. Mein Papa ist aus Kroatien, meine Mama ist eine Tirolerin. Sie sind zu einer Zeit zusammengekommen, wo das, glaube ich, noch extrem schwierig war, vor allem als Ausländer vom Balkan. Und wie war das? Ich bin da erst mit 32 Jahren draufgekommen, warum ich überhaupt Koch geworden bin, weil ich wollte es ja nie. Aber die Ernährung, also das Essen, war mir immer schon wichtig. Das, wenn du mal was serviert hast, was achtlos und lieblos war, dann habe ich das als Kränkung empfunden. Und wenn du was Gutes hättest, das können einfach ganz banale Salzkartoffeln mit einem Topfen gewesen sein, war ich einfach, habe mich wertgeschätzt gefühlt. Und das ist mit dem Namen, was ich habe, irrsinnig wichtig gewesen, weil das ist ein ausländischer Name in einem kleinen Dorf. Meine Geschwister haben nicht so viele Probleme gehabt wie ich, aber ich habe mich immer als nicht dazugehörig gefühlt. Und das war beim Essen wieder ganz was anderes. Und auch was, ich habe mir immer gedacht, die ganzen Küchenchefs, die großartigen 2- und 3 Sterne haben mich beeinflusst. Aber es waren eigentlich meine Großeltern und meine Eltern. Die waren, sagen wir, in sehr bescheidenen Verhältnissen sind die aufgewachsen. Die haben wirklich, die können über Verzicht reden. Weil die haben teilweise nicht genug zum Essen gehabt. Wenn ich mit der Mama geredet habe, die haben einen Raum gehabt im ganzen Haus, was beheizt worden ist. Ansonsten war überall Frost, wenn es kalt war. Mein Papa hat teilweise nur Brot gehabt zum Essen, weil mit seinen anderen Geschwistern das als. Aber wenn ich bei meinen Großeltern in Kroatien an dem Hof war, das waren ja quasi Eigenversorger, das war für mich wie ein Kraftplatz, weil wir haben die Händeln gehabt, wir haben die Kühe gehabt, einen riesenschönen Garten, ein bisschen am Weinberg. Und wenn die ein Tier geschlachtet haben, das ich habe das nie mögen, aber die Dankbarkeit, was du in den Gesichtern ablesen hast können und wir, die das Tier geschlachtet haben, das hat schon was in dir ausgelöst, weil was meine ich unter Dankbarkeit? Meine Großeltern haben die Kuh 10 bis 15 Jahre bei ihm im Haus gehabt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich teilweise eine Stunde mit ihm herumgegangen bin, um die Kuh zu suchen, oder? Also der hat sich um dieses Tier gekümmert. Das war wie ein Familienmitglied und irgendwann hat man es geschlachtet und deswegen hat man nichts achtlos weggeschmissen, sondern das war eigentlich eine Garantie, die nächsten 1,5 Jahre was zum Essen zu haben. Und wenn du an Tirol denkst, bevor es den Tourismus gegeben hat, da hast du ja nicht viele Möglichkeiten gehabt im Winter am Speiseplan. Deswegen gibt es ja so wunderbare Sachen wie Knödeln oder Speck, weil man hat geschaut, oder Käse, wie man die Lebensmittel, was man im Sommer hat, konservieren kann. Also für die war Food Waste nicht irgendein Trend, sondern eine Notwendigkeit. Und das hat mich als Kind geprägt. Meine Eltern haben nie viel Geld gehabt, aber die haben geschaut, was sie uns quasi füttern. Meine Mama war nie auf die Idee gekommen, irgendeinen Apfel mit 20 Pestiziden mir zu geben, weil sie gesagt hat, die möchte, dass der Bub was Gesundes kriegt. Und selbst kochen war für sie hundertprozentig anstrengend, weil der Papa hat 16 Stunden gearbeitet, die Mama hat auch 10 Stunden gearbeitet. Da war 7 Tage die Woche einfach Usus. Und dann haben sie uns 3 Kinder gehabt. Also die haben trotzdem sich die Zeit genommen, uns zu verpflegen. Also das war eine ganz andere Zeit. Und wenn heute Menschen reden über Verzicht, dann denken wir einfach, geht's in die Zeit zurück, schaut euch das eine Woche an, dann wisst ihr, was Verzicht ist.
Wir sind jetzt im Jahr 2040. Und im Jahr 2040 hat sich dieses Bewusstsein interessanterweise ganz im Gegensatz zu dem, was uns die Industrie in der Werbung vormachen wollte, ganz stark verbessert. Das heißt, viele Leute sind wieder zurückgegangen zu einer bewussten Ernährung, teilweise zum Selbstkochen. Wie schaut denn das jetzt aus? Wie ist die Welt für dich als Koch im Jahr 2040?
Das ist unglaublich und das ist total schön, wie sich das verändert hat. Eigentlich sind wir in die Vergangenheit zurückgegangen, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein, weil vor der Industrialisierung haben die Menschen ja auch schon gut gelebt und das Fleisch war was Besonderes. Man hat die Tiere respektiert, man hat keine Massentierhaltung gehabt, sondern man hat die Landschaft gepflegt, man hat einmal in der Woche das gegessen, man hat aus Demut und Dankbarkeit von den wenigen Ressourcen, die man gehabt hat, alles verarbeitet, alles verwertet, sei es beim Gemüse, sei es bei der Milch, sei es beim Fleisch. Und jetzt sind wir wieder dort. Und es ist schön, dass das angenommen wird in die Schulen, dass wir uns jetzt um die Kinder kümmern. Nicht nur, dass Bildung mit Englisch und Deutsch zu tun hat, sondern dass Bildung auch was mit Ernährung zu tun hat, dass eine Verantwortung für Kinder was mit der Ernährung zu tun hat. Weil wenn eben bei den Kindern das schon egal ist, wie wollen die jemals dann zu Menschen erwachsen werden, die sich dann um andere kümmern. Und das kannst du in der Ernährung alles abdecken. Und das schmeckt. Und das kann ich oft nur betonen. Das ist eine positive Emotion. Wenn ich heute zurückdenke an meine Kindheit, an was kann ich mich erinnern? Ja, ans Essen mit meinen Eltern. Ich weiß, dass da Diskussion war. Ich weiß, dass sich meine Mama und mein Papa sich Zeit für uns Kinder genommen haben, um unsere Sorgen sich anzuhören. Ich meine, die haben ganz andere Sorgen gehabt, Schulden, viel Arbeit und trotzdem haben sie einfach die Zeit genommen. Das heißt, es hat ja sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Wir waren es ihnen wert und sie haben sich um uns gekümmert. Und wenn du diese Werte mitkriegst, glaube ich, dass du das früher oder später diese Werte auch wieder transportierst. Und die Vielfalt ist das, was uns die Gegenwart schön macht und für die Zukunft sehr viel Zuversicht mitgeben kann, weil bei jeder klimatischen Veränderung, bei jedem Zyklus, wenn du eine Vielfalt hast, lass kurz abbrechen, bei 4 Sorten Tomaten, 2 für die Nordhalbkugel, 2 für die Südhalbkugel, wenn da irgendeine klimatische Veränderung ist, kann sein, dass die 4 Sorten es nicht mehr gibt. Habe ich 2000 Sorten, es gibt über 10.000 Sorten, dann werden sich 500 Sorten wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich den Gegebenheiten anpassen. Das heißt, die Ernährungssicherheit ist gegeben. Nicht Monokulturen sorgen für die Ernährungssicherheit, sondern die Vielfalt. Alles, was gleich gemacht wird, ist selten gut. Und das ist schön, dass das so nicht mehr ist.
Ja, also eine schöne Entwicklung in den letzten 15 Jahren. Was glaubst du, was war hauptsächlich verantwortlich für diese Veränderung, für diese Entwicklung?
Ja, also wenn man sich zurückerinnert, das war eher ein düsteres Zeitalter, würde ich jetzt mal behaupten, wo eine sehr schlechte Stimmung war. Also es war ja schon eine apokalyptische Stimmung und da hat es wenig Zuversicht gegeben. Da hat man sich an den starken Mann wieder orientiert, der was eher Eigeninteressen gehabt hat und nicht das Interesse von der gesamten Menschheit. Und die gesamte Menschheit heißt, die Klimakrise ist nicht die Krise fürs Klima, sondern geht uns allen was an, also Menschen, wir wollen ja wohlfühlen. Und da hat sich dann sehr schmerzhaft ein anderes Bewusstsein eingestellt. Man hat es natürlich auch sehr sanft machen können und man hat anscheinend die Operation gebraucht, anstatt dass man das präventiv macht. Und diese einschneidenden Erlebnisse hat uns die Möglichkeit gegeben, anders zu denken, anders zu agieren. Ich meine, Krise heißt im Griechischen nichts anderes wie die Chance. Und eine Chance muss man ergreifen. Und wir wissen natürlich, in jedem Menschen steckt es drin, dass Veränderung Angst macht. Selbst wenn eine Veränderung positiv ist, und da kann ich wieder zu meiner Lebensgeschichte zurückgehen. Ich habe irrsinnig Angst gehabt, dass ich diesen Schritt gehe. Und ich bin so dankbar, dass ich diesen gegangen bin, weil ich einfach Leute gehabt habe, die was mich da begleitet haben. Den Weg muss ich dann selber gehen. Und dieses Bewusstsein hat man geschafft, auch indem man die Verantwortung für unsere Kinder übernommen hat und gesagt hat, okay, das Essen in den Schulen ist zu 100% bio, 100% frisch gekocht und wird zu 100% subventioniert und 80% pflanzlich, 20% tierisch. Die Ernährungslehre wird Teil des Schulsystems, weil man da einfach ganz verschiedene Standpunkte reintun können. Und Essen hat immer für mich was mit der Gesellschaft zu tun. Und Essen ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wenn du an früher denkst, wo nur Junkfood und industrialisiertes Essen war, da ist ja nur darum gegangen, verschwende nicht deine Zeit am Herd. Am Herd stehen, für uns selber zu kochen oder für andere zu kochen, ist nie eine Zeitverschwendung, sondern ist was Wertschätzendes. Und ich bin es mir wert, du bist es mir wert, dass es da was gibt, was gut ist.
Ich mag kurz eine Geschichte erzählen über meinen Sohn. Der heißt Oskar. Ich habe ihm ein Märchen erzählt und habe gesagt, in dem Märchen war ich Großmutter und ich habe gesagt, ja, und du hast 3 Kinder und besuchst mich jedes Wochenende und ich bekoche euch. Und er hat mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, konntest du es bis dahin? Weil ich einfach nicht sehr gut kochen kann. Meine Frage jetzt, wie lernt man das? Das ist vielleicht eine blöde Frage.
Aber das ist überhaupt keine blöde Frage. Wie erkennt man die Wichtigkeit, dass man kocht für seine Liebsten und für sich selber? Ich glaube, man muss sich als erstes mal den Druck nehmen, dass du kochst wie in einem Restaurant oder dass du 20 oder 30 verschiedene Gerichte kannst, sondern wenn du halt mit Menschen redest, zum Beispiel mit meiner Frau, wenn sie an ihre Oma denkt, sind es die Kärntner Grasnudeln. Das ist das, was ihre Oma am besten gekannt hat. Und sie denkt an das. Das ist ein Gericht. Und die Oma hat sicher mehr gemacht, auch den den Schnitzelsonntag, wo sie alle zusammen Schnitzeln in der kleinen Küche gemacht hat, wo ich mich frage, wie hat sie das gemacht? Das sind zwei Erlebnisse. Wenn ich heute darüber nachdenke, ist das Salma von meinem Papa und die Speckknödel von meiner Mama. Die hat noch mehrere Gerichte gemacht, was richtig gut war. Aber das sind die zwei, was mir heute einprägen und was eine Sehnsucht in mir auslösen. Das heißt, sie haben einen Fußabdruck da lassen und ich werde es nie so gut können, wie sie das. Aber ich bin der Überzeugung, dass meine Kinder irgendwann sagen, boah, das von der Mama war gut oder das vom Papa, boah, das, ist schon, das möchte ich einmal essen. Das sind so zwei Gerichte, wo du ihre Emotion weckst. Und ich bin mir sicher, dass das der eine oder andere sicher besser kann, aber er kann es nicht gleich, wie es du gemacht hast. Und das wird, als Kind habe ich das nie wertgeschätzt. Ich habe es als Jugendlicher nicht wertgeschätzt. Das ist wirklich mit dem Alter gekommen, wo du auf einmal gemerkt hast, die Zeit ist vergänglich. Du kannst nichts falsch machen. Das Einzige, was du falsch machen kannst, ist nicht zu kochen, sondern dir irgendetwas Gefertigtes vom Supermarkt zu kaufen und in Mikro tun. Das ist falsch.
Wenn du an diese Lebenssituation jetzt im Jahr 2040 denkst, fällt dir da ein Geschmack zum Beispiel ein?
Das Ei. Das zeigt sich eigentlich auch wie ein rotes Band. Und ein Ei ist ganz was Banales, ganz was Einfaches. Aber ein Ei enthält nicht nur wahnsinnig viele wichtige Nährstoffe, also ich sage das nährstoffdichteste Nahrungsmittel oder Lebensmittel, sondern du schmeckst auch den Geschmack. Und wenn sich heute oder in der Vergangenheit jemand einmal das mal bewusst gemacht hat zwischen einer Käfighaltung oder einem richtig guten Bio-Freiland-Wanderhuhn, dann merkst du, dasselbe, ein und dasselbe Ei ist aber nicht dasselbe Ei, sondern das andere schmeckt und das andere schmeckt noch gar nichts. Trostlos. Das andere ist freudvoll. Wow. Du schmeckst Kräuter, du schmeckst den Boden. Und das ist das, was ich heute schmecke. Ich schmecke den Boden, ich schmecke die Kräuter, ich schmecke die Blumen, alles, was das Händel gegessen hat. Und ich schmecke auch, dass das ein gutes Zuhause gehabt hat. Also, und das ist der Geschmack von meiner Gegenwart, von meiner Zukunft und von der Vergangenheit. So, jetzt sage ich euch einmal, quasi unser Herzstück sind zwar die Menschen, aber da, wo wir halt sehr viele gute Gerichte kreieren dürfen. Ja, schon, da wird geschnippelt und ja. Hallo. Da ist eine Musik. Jeder darf mal seine Playlist machen. Also, da ist dann auch von Après-Ski-Hits bis Techno alles dabei. Da zum Beispiel sehen wir auch, was wir mit Resten machen. Die tun wir dann trocknen und dann machen wir Pulver draus. Und das sind halt so eine Geschmackskombination, weil bei unseren Gerichten, wir haben immer eine Hauptkomponente und versuchen dann eben durch die Resteverwertung, also durch das No Waste, eine Fülle an Geschmacksnoten reinzukriegen. Früher habe ich so Mitarbeiter gehabt, die haben halt irgendwas weggeschmissen, dann habe ich 5 Euro genommen, habe ich es reingeschmissen und sie haben, was machst du? Sag ich, ja, du hast gerade vor 5 Minuten 5 Euro weggeschmissen. Und erst das Bewusstsein von dem Schein ist dann, ah, okay, ist ja Geld. Ja, also ich investiere lieber in gute Grundprodukte und dann schauen wir, dass wir sorgsam damit umgehen. Und es ist sehr was Lebendiges, weil das einfach großartig schmeckt. Ne?
Das war jetzt die erste Folge mit Paul Iwitsch. Kommende Woche sprechen wir mit Andreas Matte, dem Vorstandsvorsitzenden der ÖBB. Zu hören ab kommenden Donnerstag früh auf der Homepage www.podcast2040.com und überall, wo es Podcasts gibt.
2040. So schön kann die Zukunft sein. Der Podcast von Rudi Anschober und Elisabeth Weilenmann. Aufnahme: Rudi Anschober und Elisabeth Weilenmann. Schnitt Elisabeth Weilenmann. Musik Fatima Dann. Sprecherin Chris Pichler.